Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten? Mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten 4 bis 5 Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, Audienceaufbau und all diese Themen zu versinken? Dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander Nebel Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast-Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcastforpros.com. Das schreibt man podcast4pros.com und die Alexander Nebel Show hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Nebel.
Ob nun in der Kultserie Babylon Berlin, der Romanverfilmung Nackt unter Wölfen oder der erfolgreichen Kudamm-Reihe im ZDF, dank seiner intensiven Ausstrahlung und Vielschichtigkeit bleibt dieser Mann immer im Gedächtnis. Für Fans und Kritiker zählt Sabine Tambrea zu den besten Schauspielern Deutschlands. Aktuell ist der 36-Jährige, der in Filmen wie Ludwig II. Oder Narziss und Goldmund auch immer wieder auf der Kinoleinwand glänzt, im ZDF in Kudamm 63 zu sehen. Sabine hat mir verraten, warum es ihm wichtig ist, auch zu politischen Themen immer wieder öffentlich Stellung zu beziehen, Werte wie Disziplin, Fleiß und Ausdauer für ihn nicht altmodisch, sondern erstrebenswert sind und wie ihn die Flucht seiner Familie aus Rumänien nachhaltig geprägt hat. In der neuen Folge meiner Show erfährst du, warum sich Sabine Tambrea als 18-Jähriger nach einer eigentlich vorgezeichneten Musikerkarriere dann doch der Schauspielerei widmete und er Zukunftssorgen in seinem Leben heute keinen Raum mehr geben möchte. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung.
Die Alexander Nebel Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Nebel.
Guten Tag, lieber Sabine. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Show und finde es super, dass du dir die Zeit heute nimmst.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Sabine, wie sieht für dich ein idealer und entspannter Tagesablauf aus, wenn du mal nicht am Set bist oder in irgendeiner anderen Weise kreativ tätig bist, weil du bist ja ein unglaublich kreativer Mensch. Also das bitte mal ausgeklammert. Wie sieht dann ein schöner Wohlfühltag für dich aus?
Na, dieser kreative Output gehört für mich zu einem schönen, entspannten Tag dazu, weil das einfach für mich, das ist quasi der Ausgleich, den ich brauche, um irgendwie glücklich zu sein. Deshalb ist es schwer denkbar, ohne dass ich an irgendwas arbeite oder irgendeinen Output habe. Aber wenn nicht, dann einfach lange ausschlafen. Bestenfalls ein bisschen mit den Katzen kuscheln, einen guten Film gucken oder eine gute Serie gucken.
Weil sowas ist ja nicht ganz unwichtig, glaube ich, dass man natürlich, wenn man ein kreativer Mensch ist, dann möchte man auch diese Kreativität jeden Tag ausleben. Aber es ist ja, glaube ich, auch mal wichtig, nichts zu tun, oder würdest du sagen, es fällt mir wahnsinnig schwer, einfach mal nichts zu tun, weil es brodelt in mir. Ich möchte irgendwas tun, möchte irgendwas schaffen, machen, aber also im positiven Sinne. Ne? Also nicht jetzt irgendwie Arbeitstier, sondern es möchte aus dir rauskommen, die Kreativität.
Manchmal ist man auch einfach erschöpft oder schon zu sehr ausgewrungen und dann braucht man einfach ein bisschen Zeit, um sich zu erholen und zu regenerieren und dann kommen einem aber schnell wieder Ideen,
ja, super,
was man irgendwie machen könnte.
Und würdest du sagen, dass du ein Mensch bist, der auch feste Strukturen mag und genießt, der Routinen mag? Oder brauchst du auch mal ein kreatives Chaos, Spontanität? Oder ist es ein Wechsel von beiden Dingen?
Ja, wie bei so Filmen ist es auch hier ein Wechsel. Ich habe am Theater gelernt, als ich am Berliner Ensemble war, gerade bei Robert Wilson, der inszeniert wirklich sehr stringent mit einer starken Formalität und es fühlt sich an wie ein Korsett. Aber wenn man dann abends auf der Bühne steht, dann hat man mehr Freiheiten, als wenn man nicht so eingeschränkt gewesen wäre. Mhm. Und das ist sehr paradox, aber ich erlebe das immer wieder, dass eine Struktur einem dabei hilft, sich auch von dieser Struktur zu lösen. So gesehen gehört es für mich Hand in Hand.
Eine ganz profane Frage, aber die auch manchmal sehr interessante Rückschlüsse ja mir gibt. Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
Das werde ich nicht sagen. Oh Gott. Na gut, warum
so
nicht? Es gab Toast.
Ja und? Das ist doch
Toast mit vegetarischer Salami gab es heute.
Ja, aber das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss.
Naja, das ist ungesund. Also erstmal
ja.
Weißbrot und
wenn
dann
Sie,
noch
ja, gut,
eine Limo dazu, ne?
Also nicht, also es war jetzt nicht das makrobiotische irgendwie Müsli mit Bier.
Nee, auf keinen Fall. Das habe ich noch nicht entdeckt. Da.
Also magst du es lieber herzhaft?
Ich mag es lecker.
Gut, das finde ich super.
Okay, das ist eine schlechte Antwort, weil natürlich ist auch das gesunde Essen lecker.
Klar. Gut, aber man muss es sich lecker machen. Da muss ich ein bisschen Einspruch erheben. Ich bemühe mich auch häufig, mich gesund zu ernähren, bin auch Teilzeit-Veganer, aber ich habe festgestellt, du musst da schon die Kniffs und Tricks kennen, um das auch einigermaßen lecker hinzubekommen. Da würden mir jetzt wahrscheinlich einige überzeugte Veganer sofort aufs Dach steigen, aber du musst da schon ein bisschen auch mit Gewürz, mit Kräutern, mit Gewürzen arbeiten, weil sonst kann es etwas fade werden, sage ich jetzt mal von meiner Erfahrung her.
Also ich bin offen für die Zukunft. Lass es mich wissen, wenn du gute Tipps hast, die mich bekehren können.
Kann ich dir ein paar Rezepte mal rüberwachsen lassen. Wie viele Stunden brauchst du, um wirklich fit in den Tag zu starten? Gibt es da so ein Soll bei dir?
Naja, also wir nehmen gerade den Podcast um 12 Uhr auf.
Ja, das ist eine schöne Zeit.
Das ist ein Luxus, den man sich nicht immer gönnen kann. Mhm. Ist erstaunlich, wenn ich um 6 Uhr in der Maske sein muss, bin ich genauso fit, wie wenn ich irgendwie ausschlafen kann. Das Problem ist, ich sehe müde aus, wenn ich ausgeschlafen bin.
Das ist ja witzig.
Also wenn ich fertig bin und wirklich übernächtigt, freuen sich alle ob meiner jugendlichen Frische. Und wenn ich mal ausschlafe, fragen mich alle, was los ist.
Ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich so, wenn man irgendwie zu lange pennt, kann man auch so eine Zerknautschtheit ausstrahlen. Also man fühlt sich zwar dann irgendwie auch irgendwie happy und ist glücklich, dass man mal ordentlich gepennt hat, aber der Körper oder man braucht etwas Zeit, um dann wieder so ein bisschen so dieses Frische auszustrahlen. Zumindest geht mir das auch so.
Ja, die Müdigkeit strafft einem quasi die Haut aufs Skelett.
Das ist ein Bio-Lifting sozusagen. Sehr schön. Lieber Sabine, du hast als erfolgreicher Theaterschauspieler begonnen. Du bist spätestens seit der Kudamm-Reihe auch einem Millionenpublikum bekannt. Wenn du zurückschaust, welche folgenreiche Entscheidung oder welcher Meilenstein hat deiner Karriere den entscheidenden Schub verpasst? Kannst du das jetzt im Rückblick klar festlegen oder ist das mehr so ein Fluss gewesen aus verschiedenen Faktoren?
Es war nie eine bewusste Entscheidung von mir. Es waren immer kleine Schritte. Es war, was wird später mein Beruf? Man hat keine Ahnung in dem Alter. Meine Eltern haben mich schon, als ich 16 war, gefragt, so, morgen möchten wir gerne wissen, was du werden willst, damit wir das irgendwie in die Wege leiten können. War ziemlich stressig. Dann hatte man auf einmal das Abitur in der Tasche und dann fragt man sich, was kommt als nächstes? Ist die Entscheidung Schauspielschule oder nicht? Ja, klar, Schauspielschule. Würde ich auch jedem so raten, der diesen Weg einschlagen will. Dann welche Schauspielschule, privat oder staatlich? Und so geht es immer weiter. Es sind kleine Schritte, die irgendwie dahin führen, dass man jetzt rückblickend glücklich ist über die Entwicklung. Und so der eine Schritt, es waren viele kleine, ans Berliner Ensemble zu gehen, dann zum Casting Ludwig II zu gehen, diese tollen Drehbücher von Kudamm geschickt zu bekommen und dann natürlich zum Casting zu gehen, das zu bekommen. Es liegt nicht immer in der eigenen Hand, aber man kann es zumindest versuchen, nicht zu verhindern, was das Schicksal gut mit einem meint.
Das ist, finde ich, ein wunderbarer Satz. Ja, weil man kann ja auch, also einige Dinge liegen nicht in unseren Händen. Das ist ja einfach Fakt. Das lernen einige Menschen früher, andere erst später. Aber man kann ja auch tatsächlich auch Wink, also man kann auch was annehmen, also oder auch Türen durchschreiten, die sich einem, also die vor einem sind, wo man sagt, hey, geh doch durch diese Tür, du hast die Möglichkeit. Und einige tun es einfach nicht, weil sie sich vielleicht zu viel selbst einen Knoten ins Gehirn machen, Ängste haben etc. Aber du würdest auch sagen, also wenn man Chancen erkennt, dann sollte man sie auch nutzen und das dann auch nicht verstreichen lassen.
Also manchmal habe ich die Chancen auch nur rückblickend erkannt und zu der Zeit gar nicht gesehen, was das für eine Gelegenheit ist oder was für eine Chance. Für mich war es ganz wichtig, immer Leute zu haben, die weiser waren als ich und gesehen haben, was für ein Potenzial hier oder da steckt.
Ja.
Ich war meistens so Hans Kuck in die Luft und renn gegen Türen und die anderen haben mich so ein bisschen an die Hand genommen und geleitet. Und das ist natürlich unbezahlbar.
Ja, ich wollte sagen, schön, wenn man solche Menschen in seinem Leben hat, die einen da auch an die Hand nehmen und das wirklich gut mit einem meinen. Ja. Aber also es gab keinen Wow-Moment, weil ich glaube, wir alle haben ja im Leben manchmal auch so Augenblicke, wo man sagt, hey, ist das jetzt toll? Also wenn vielleicht eine Quote besonders toll ist, wenn du besonders tollen Applaus bekommen hast, also irgendwie so ein Moment, wo du das erste Mal dieses Gefühl hattest, ja, das läuft jetzt bei mir, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist einfach jetzt ein ganz toller Moment.
Naja, hast du da schon eine Erinnerung? Als der Anruf kam, dass ich Ludwig II. Bekommen habe, war das so eine seltsame Zusammenführung vieler Handlungsstränge in meinem Leben. Ich als rumänischer kleiner Junge, der nach Deutschland gekommen ist, in NRW aufgewachsen ist, in Berlin studiert hat, dann bayerischen König spielen. Das ist schon eine Ironie des Schicksals irgendwie, die sich da eingelöst hat. Und da dachte ich mir schon, ja, fühlt sich sehr gut an, auch wenn man natürlich Angst hat vor dieser Riesenaufgabe, weil sehr viele Bayern wissen besser als du, wie Ludwig II. War.
Das wollte ich gerade sagen.
Und nicht nur Bayern.
Unter dem Mikroskop. Aber also, ich meine, du hast ja bewiesen, wie toll du das... Also es war ja einfach ein ganz großartiger Film. Und würdest du schon sagen, das ist einer von vielen Bausteinen natürlich, aber schon ein sehr wichtiger, prägender Film für dich, der deine Karriere auch
auf jeden Fall
auf den Weg gebracht hat. Ich habe schon die Kudamm-Reihe erwähnt, die wird ja jetzt fortgesetzt. Kudamm 63 läuft ab dem 20. März im ZDF und auch vorher schon in der ZDF-Mediathek. Wie erklärst du dir ganz persönlich diesen Riesenerfolg der Produktion? Ist das eine Faszination für die 50er, 60er, für die Ära? Ist das die Familiendynamik? Kann man das gar nicht erklären oder wie siehst du das?
Ja. Es ist eine Faszination für die Menschen und für die Figuren. Und diese Serie macht es sich nicht einfach, weil die guckt sehr intim zu bei vielen Problemen, die nicht nur diese kriegsgeschädigte Generation betreffen damals, sondern auch heute noch hochaktuell sind. Und das Ganze gepaart mit einer wirklich sexy Bildsprache und Musik, Zeitlupe. Also es ist sehr, sehr modern berührend, wie diese zeitgenössische Serie erzählt wird. Und ganz viele Leute können sich damit identifizieren und lieben und hassen die Figuren.
Ja.
Und es ist mit einer großen Prise Humor erzählt. Und das ist irgendwie eine Mischung, die aufgegangen ist.
Was mich persönlich auch sehr begeistert, nun gab es ja erst zwei Staffeln, die dritte kommt jetzt, dass es eben über Jahre weitererzählt wird. Dann lernt die Charaktere kennen, die entwickeln sich, die durchlaufen sehr interessante Wendungen, emanzipieren sich, also ganz, ganz spannende Entwicklungen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ist denn jetzt mit Kudamm 63 eine Trilogie vollendet und es ist abgeschlossen oder gibt es vielleicht dann doch Pläne, einen Kudamm 68 zu machen, weil das ist ja auch ein sehr spannendes Jahr Studentenrevolte. Ist da, kannst du da was vielleicht schon so einen kleinen Teaser machen, dass wir uns auf ein Jahr noch freuen können oder wäre das zu früh?
Das wäre vermessen. Und ich sag mal so, es war auch nicht so entscheidungsfreudig wie jetzt bei den Streamingdiensten, das noch vor Ausstrahlung entschieden wird, es wird weitergemacht, sondern da wird gewartet, analysiert, geguckt, wie sind die Zahlen und dann vielleicht, so, also es wirklich, dass 3 Jahre dazwischen liegen, ist schon nicht so ganz heutig, sich so lange Zeit zu lassen.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr, sehr, finde ich aber auch eine interessante Entwicklung und du sagst selbst, das war nicht von Anfang an geplant, aber es tut auch der Produktion gut. Ich habe jetzt leider nur den ersten Teil bisher sehen können von Kudamm 63, aber auch da sieht man ja wieder, es entwickelt sich wahnsinnig viel und das ist, finde ich, auch allein schon das eben zwischen den Dreharbeiten diese Jahre sind. Ihr entwickelt euch ja auch, ihr seid ja auch auf einer Lebensreise und verändert
ja,
euch.
Ja, und die Autoren bekommen wirklich viel Zeit, um sich kreativ zu entfalten und das ist ein Aspekt, der nicht allzu oft gewertschätzt wird, dass da wirklich Zeit investiert werden muss und ja, da geht es halt nicht sehr effizient zu, aber das Ergebnis ist toll und ich denke, wir stehen alle dahinter. Für die Zukunft, keine Ahnung.
Vielleicht.
Muss man genauso weiter gucken, wie die Zuschauer es annehmen, ob die Beteiligten Lust haben, weiterzumachen. Denkbar ist es auf jeden Fall, dass die Kudamm-Reihe weitergeführt wird.
Das ist
in welcher Form? Keine Ahnung.
Sehr schöne diplomatische Antwort von dir. Wunderbar. Lieber Sabine, du kommst aus einer Musikerfamilie und deine Familie ist in den 80er Jahren aus Rumänien zur Zeit des Ceausescu, Gottes Willen, das ist ja ein Zungenbrecher, Ceausescu-Regime, so ist es richtig, nach Deutschland übergesiedelt. Wie sehr hat dich die Geschichte deiner Eltern geprägt? Und dann gleich die Frage, wie haben dich deine Eltern geprägt? Weil ich glaube, das ist ja alles ineinander verwoben. Also man kann ja nicht diese Geschichte, die sehr bewegend ist, ausklammern. Und das ist ja eine Sache, die man mit sich trägt. Wie ist das bei dir?
Na, es ist Teil meiner Geschichte, aber auch meines Denkens. Ich habe mitgekriegt als kleines Kind, wie meine Eltern alles aufgegeben haben, was sie ausgemacht hat. Familie, Freunde, Arbeitsplätze in Rumänien. Um einfach ein neues Kapitel aufzuschlagen, und zwar nicht für sich, sondern einfach um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Mhm. Und wenn du das so aus nächster Nähe erlebst, was es sie gekostet hat, aber auch, was es ihnen zurückgegeben hat, jetzt, wenn meine Eltern stolz Fernsehen gucken oder in Konzerte von meiner Schwester gehen, dann ist man wirklich sehr, sehr dankbar. A, für das, was meine Eltern gewagt haben und investiert haben, aber auch dafür, was das Umfeld hier in Deutschland uns ermöglicht hat, zu erreichen. Und diese Dankbarkeit ist etwas, was sehr selten zu werden scheint, wenn man in den sozialen Medien schaut, weil Menschen einfach zu allem eine Meinung haben, meistens eine schlechte, aber überhaupt nicht wertschätzen können, in was für ein Umfeld sie leben dürfen, ohne Angst leben dürfen und in den meisten Fällen auch ohne existenzielle Ängste leben dürfen. Und ja, das ist etwas, was ich nicht für selbstverständlich nehme und sehr dankbar bin. Und es wäre schön, wenn man den Menschen die Augen öffnen könnte, damit sie sehen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie sie in den Kommentarspalten bei Facebook oder Instagram kommentieren.
Da höre ich, also ich habe natürlich einiges über dich gelesen und habe auch gelesen, dass du es schade findest, dass häufig Menschen sich auch nicht gerade machen in den sozialen Netzwerken. Es gibt wahnsinnig viel Hass, wahnsinnig viel negative Energie und du bist jemand, der dann auch Position bezieht, der dann auch nicht den kalten Wind scheut, der einem um die Nase weht, wenn man Position bezieht, wenn man sagt, Leute, so geht das nicht, das und das ärgert mich einfach. Wünschst du dir das, dass das vielleicht generell mehr Konsens wird, dass die Menschen lauter werden und sich auch gerade machen und nicht wegducken, weil sie merken, also gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man sagt, oh ja, ich will es aber mit niemandem verderben, ich möchte dann doch lieber so ein bisschen unter dem Radar laufen und bloß nicht anecken. Findest du das schade? Würdest du da einen Appell loswerden wollen, dass du sagst, hey Leute, kriegt eure Hintern mal hoch und macht euch auch mal gerade und werdet lauter, auch gerade in sozialen Netzwerken, wo ihr ja auch eine Stimme und eine Macht habt?
Also ich weiß nicht, ob mein Maßstab vermessen ist, aber ich erwarte nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist, sondern wirklich nur einen Grundzustand von Verstand, Vernunft und Fairness. Und also das meiste, was ich poste, ist für mich durch meinen Verstand gerechtfertigt. Und deshalb setze ich mich auch nicht wirklich mit Leuten auseinander, die Rationalität verleugnen. Also wer beleidigt, wird sowieso geblockt bei mir. Weil was soll die Zeitverschwendung?
Nee, stimmt. Das ist auch vertane Zeit, weil das sind teilweise ja Menschen, die es auch darauf anlegen, die wollen sich streiten und wollen Hass und verbreiten und das bringt nichts.
Ich habe gar nicht das Gefühl, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, sondern ich sage einfach nur, eigentlich für mich selbstverständlich ist. Dann können die Leute darüber diskutieren, aber ich finde nicht, dass es so gewagt ist, was
Nein,
ich schreibe.
Also empfinde ich so auch gar nicht. Das ist nur, das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich finde das ja auch sehr inspirierend und mir fällt es ja auch häufig auf, dass gerade auch Prominente, die sehr viel beeinflussen könnten, eben gerade es scheuen, so an, also ihre Stimme dann auch in politischer Funktion mal zu erheben und auch mal wirklich was auch nicht aufzudecken, sondern klar Position zu beziehen. Und das vermisse ich. Und deswegen finde ich das ja gerade so schön, dass du das machst. Weil das würde ich mir bei viel mehr wünschen, ehrlich gesagt. Bei viel mehr.
Würde ich mir auch viel mehr wünschen. Und ich sehe auch nicht, also die Definition eines Schauspielers, die ich gerne erfüllen würde, also dass man auch eine Relevanz hat für das gesellschaftliche Leben, die ist für mich dadurch nicht abgedeckt, dass ich nur hier und da mal eine schnuckelige Rolle spiele und sonst die Schnauze halte. Also deshalb, ich würde mich auch freuen, wenn viel mehr Kolleginnen und Kollegen sich auch politisch äußern. Wobei das immer gefährlich ist, weil alles, was du sagst, kann dir ein Strick draus gedreht werden.
Das ist tatsächlich so, das stimmt. Aber ja, das ist eben, das ist der Fluch auch von Social Media. Es hat ja auch positive Seiten. Ich glaube, wir sind uns einig, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bringt es natürlich auch positive Dinge, es hat aber auch ganz, ganz schön viel. Ja, Elend ist jetzt ein zu großes Wort, aber es hat das Leben nicht unbedingt schöner und leichter gemacht, was gerade das Zwischenmenschliche angeht. Also der Hass, der da gesät wird, ist heftig teilweise.
Ich sehe das eher negativ, was das für unsere Zukunft irgendwie gebracht hat.
Das ist tatsächlich eine Sache, die einen schon auch manchmal schlucken lässt. Aber ich will da optimistisch bleiben, dass die Menschen sich dann auch dementsprechend entwickeln und lernen, einfach mehr auch mit diesem Werkzeugen umzugehen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein Träumer. Ich bin ein Träumer, mein Lieber. Die Musik hat in deinem Leben immer schon eine sehr wichtige Rolle gespielt. Es gibt von dir das schöne Zitat, Musik ist meine Muttersprache. Korrigiere mich, wenn das falsch überliefert worden ist.
Deutsch ist schon bei der erste.
Weiß natürlich, aber ich habe nur, es stand da, Musik ist meine Muttersprache, so universell einfach. Das Musik ist natürlich auch, finde ich, die ist ja international auch zu verstehen. Deswegen fand ich das sehr schön. Aber wie gesagt, es ist bis heute eine deiner großen auch Leidenschaften. Und eigentlich sah es ja auch danach aus, dass du eine Karriere als Musiker, als Geiger einschlägst. Wie kam es denn, dass du dann doch die Entscheidung gefällt hast, Musik soll es nicht als Hauptberuf werden, sondern es soll die Schauspielerei werden. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Weg, eine Weggabelung bei dir im Leben gewesen, wo du dich dann entschieden hast, das anders zu machen.
Also wenn ich das jetzt komprimiert beschreiben soll, dann muss ich sagen, es war aus Faulheit. Weil Musik ist unglaublich viel Arbeit und du musst so viel investieren und ein wirklicher Vollprofi zu sein, um bestehen zu können, neben diesen ganzen unglaublichen Talenten. Mhm. Bei der Schauspielerei, ich habe im Kinder- und Jugendtheater angefangen und ich hatte fast immer ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel Spaß hatte bei so wenig Investition. Also es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt.
Ja.
Und da war mir klar, dass etwas, was sich nicht wie Arbeit anfühlt, gar nicht so schlecht wäre, um das im Leben als Beruf zu machen. Auch wenn es unglaublich viel Zeit und also man muss wirklich viel investieren, um einer Rolle gerecht zu werden. Aber für mich fühlt es sich nie wie Arbeit an. Und das war ehrlich gesagt der Grund, warum ich aus Faulheit mich für diesen Beruf entschieden habe. Und Geige, ich war auch immer so aufgeregt, weil du bist abhängig von diesem Instrument in deinen Händen und von deinen Fingern, ob der jetzt einen Millimeter zu weit nach links oder rechts ist und das entscheidet, ob du ein guter Musiker bist oder ein schlechter. Und das war mir zu viel Stress.
Ja. Wahrscheinlich auch so diese erwartete Perfektion. Natürlich kannst du auch als Schauspieler Perfektion liefern, aber da kann man auch ein Set, also man kann es nochmal wiederholen. Wenn du auf einer Konzertbühne stehst, dann hört natürlich jeder sofort, wenn du einen Ton vergeigst, im wahrsten Sinne des Wortes. Meinst du, dass auch dieser Druck dann in der Zeit wirklich immer 100% geben zu müssen, weil es gibt da keine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen das Ganze nochmal? Wie beim Schauspielern, da kann man ja 10 mehrfach wiederholen, wenn man sagt, das war mir noch nicht gut genug.
Nicht im Theater.
Da hast du recht, das stimmt. Gut, dass du das nochmal sagst. Ja, ja, das geht natürlich nicht.
Ich hatte gerade so eine gute Formulierung im Kopf, aber die habe ich vergessen.
Macht nix.
Oh Gott, 12 Uhr ist doch zu früh, peinlich. Nein, nein, warte mal. Ich komm doch drauf.
Also dieses, vielleicht nochmal, um dir auf die Sprünge zu helfen, dass du da einfach immer total auf dem Punkt sein musst. Es gibt keine Chance
für eine zweite wieder. Diese Perfektion, die man in der Musik hat, die hat mich immer sehr beeindruckt, aber eigentlich nie berührt.
Mhm. Mhm.
Und im Schauspiel ist es so, wenn etwas, das nicht perfekt ist, das berührt mich viel mehr. Und dadurch bin ich emotional anders beeindruckt, als ich es bei der Musik war, als ich selber auf der Bühne stand. Okay, so gut war die Formulierung jetzt auch nicht, aber...
ich fand's gut.
Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Nein, ja, und das ist einfach, ich möchte berührt werden und nicht beeindruckt.
Ja.
Und das ist im Schauspiel für mich mehr möglich.
Trotzdem muss ich dann nachhaken, weil du hast ja sehr früh angefangen und um so gut zu werden, wie du es ja auch schon warst als junger Mann, also du hast ja auch schon ja wirklich das sehr viele Jahre gemacht, du warst schon auf Bühnen, natürlich nicht jetzt professionell, also das fing ja so an als Jugend, du warst dann, glaube ich, hast auch mal gesungen und du hast ja viele Sachen probiert. Aber da ist ja sehr viel Arbeit, die dahinter steckt und dass man dann sich sagt, diese Arbeit ist nicht umsonst gewesen. Du bist ja heute auch noch Musiker und übst das weiter aus. Aber dann zu sagen, hey, diese ganze Arbeit möchte ich jetzt nicht nutzen dafür, dass ich davon leben kann. Das ist ja schon eine Entscheidung. Aber das war für dich dann einfach trotzdem für dich also so ein wichtiger Punkt, zu sagen, hey, diese Schauspielerei, das reizt mich jetzt noch viel mehr und das finde ich sinnlicher. Und also, dass man einfach dann sagt, ja, dafür nehme ich es in Kauf, diese Arbeit sozusagen nicht beruflich dann zu nutzen. Und dass ich damit auch Geld, meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verquer gefragt.
Nee, es ist nur komplex darauf zu antworten, weil auf den ersten Blick scheint es so, als würdest du eine jahrelange Investition wegschmeißen und dann einfach in ein anderes Gebiet einsteigen.
Ja.
Aber was ich der Musik zu verdanken habe, ist viel mehr, als ich eigentlich beschreiben könnte, weil du lernst in frühen Jahren Disziplin. Du lernst einfach dran zu bleiben, bis du ein Problem geknackt hast. Du lernst Timing, Musikalität. Du lernst gegen die anderen unerträglichen blöden Bewerber bei Jugend musiziert anzutreten und deren ehrgeizigen Eltern, was noch schlimmer ist. Und so, also das ist eine unglaubliche Lehrstunde, die einem Musik bietet. Und nicht zuletzt die ganzen Synapsen, die im Gehirn zusammenwachsen, wenn du lernst, einfach mehr als einen Finger gleichzeitig zu bewegen und daraus etwas Harmonisches entstehen zu lassen. Das sind alles Dinge, die ich gelernt habe, die mir heute unglaublich viel bringen in meinem Beruf. Egal, ob es mit Musik zu tun hat oder nicht, aber ich profitiere davon und es war keine Investition, die ich aufgegeben habe, sondern die mir heute noch extrem viel bringt.
Das finde ich wirklich interessant, weil das sind ja Eigenschaften, also Disziplin, Hingabe, auch Geduld erlernen und das zu trainieren, sind ja Dinge, die wirklich einem weiterhelfen. Und ich glaube, das sind teilweise auch Dinge, die heute den Menschen schwerer fallen. Würdest du das bestätigen, dass man sich manchmal wünschen würde, hey Leute, es hört sich immer so unsexy an, aber eigentlich sind das Tugenden, die einem wirklich weiterhelfen im Leben, auch wenn es,
ne, also
freigeistig alleine, natürlich anders
sich alleine kann. Sich mehr als die 15 Sekunden Insta-Story-Zeit, sich mit deinem Thema zu befassen, das wird immer schwer. Ich meine, ich merke es ja auch selber, dass ich irgendwie konditioniert werde auf kurze, knackige Inhalte. Aber ich glaube, das Gehirn bildet sich dann in ein paar hundert Jahren stark wieder zurück, weil es nicht gebraucht wird.
Das haben Sie
und das
ja
wäre schade.
Ja, leider haben Sie das, glaube ich, schon festgestellt, dass der Intelligenzquotient weltweit etwas am Sinken ist. Wir sind schon mittendrin, lieber Sabine.
Oh nein.
Leider Gottes. Nun haben aber deine Eltern ja auch dein musikalisches Talent früh entdeckt. Und alle Eltern auf der Welt wollen immer nur das Beste für ihr Kind. Sie wollen, dass es ein schönes Leben hat, dass es erfolgreich wird. Die haben dich ja früh schon auf diesen beruflichen Weg hingeführt. War das dann ein Kampf, deine Eltern davon zu überzeugen, dass du jetzt dann doch Schauspielerei als Hauptweg nimmst? Oder war das für die dann okay? Oder gab es da schon Diskussionen und Auseinandersetzungen zu diesem Thema?
Es gab harte Diskussionen und Auseinandersetzungen, ohne darüber zu reden. diese Musik, das war so das, was mir meine Eltern mitgeben konnten für mein Leben. Und da haben sie wirklich viel investiert, um mich auf den bestmöglichen Weg da vorzubereiten. Wenn du aber entscheidest, dass das nicht dein Weg ist, dann ist es natürlich schwer für meine Eltern, das zu akzeptieren, weil ich verlasse ihren Kompetenzbereich, wo sie mir Antworten geben können, wenn ich eine Frage habe. Mein Papa war dann aber doch recht beruhigt, als ich an der Ernst Busch angenommen wurde, weil dieser Begriff stand irgendwie für den richtigen Weg. Und so hat er es akzeptiert und...
Und du hast dann ja auch gezeigt, es war eine schöne Entscheidung. Du bist weiter ja auch, also du spielst weiter deine Instrumente, du bist musikalisch und bist Schauspieler und du machst ja auch noch so viele andere Dinge. Du bist Fotograf, du schreibst gerade an deinem ersten Buch, du bist ja auf so vielen Feldern kreativ unterwegs und ich glaube, da können deine Eltern ja auch nur stolz wie Bolle auf dich sein.
Ja, aber das ist so eine Risikoentscheidung, weil das ist ein Glücksfall, wie es aufgegangen ist bei mir.
Klar, natürlich.
Und trotzdem, ich weiß jetzt nicht, was ich im Sommer machen. Also es kommt nie eine Sicherheit, dass du fest im Sattel sitzt. Klar sieht es gerade sehr gut aus. Ich habe eine große Fernsehpräsenz und auch im Kino darf ich drehen. Aber du bist eigentlich in jedem Moment wieder bei Null, weil du keine Ahnung hast, wie es weitergeht.
Stimmt, das verstehen viele von Außenstehenden nicht. Die denken immer, wenn man erstmal so einen Durchbruch hat und jahrelang erfolgreich ist, dann läuft es von ganz alleine. Aber ich höre immer wieder raus, du musst halt wirklich immer wieder um neue Rollen auch kämpfen. Also es gibt sicherlich auch Schauspieler, ich glaube, so eine Iris Berben kriegt weiterhin, weil sie eben auch dann in so einer Position ist, ständig irgendwelche Drehbücher und kann sich dann die aussuchen. Aber es ist vielmehr auch Kampf und Anstrengung, natürlich, die positiv belohnt wird, aber als sich viele von außen vorstellen. Also viele denken ja, du kriegst das auf dem Silbertablett serviert und in einer Tour und du musst da ja aktiv auch sein, ne? Und auch Stoffe suchen, auch gucken, was ist auf dem Markt.
Absolut. Und das Schlimmste ist für mich, du weißt einfach nicht, was kommt. Mm. Und das ist ein Grundzustand einer existenziellen Befürchtung, dass nichts mehr kommt und dann ist es vorbei. Und dieses Corona hat der ganzen Gesellschaft gezeigt, wie katastrophal es ist, wenn du nicht weißt, wann es weitergeht.
Das stimmt.
Und das ist ein Grundzustand für Künstler in Deutschland.
Ja, gerade jetzt, und muss man ja sagen. Also ich meine, ne, gerade die Theaterschauspieler, das war im Grunde dann ja auch ein Glücksfall, dass du eben auch Kino machst, dass du Fernsehen machst. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die wirklich nur auf der Theaterbühne sind und die haben seit einem Jahr Berufsverbot. Das ist natürlich für die ein Horror, der absolute Horror.
Und gut für die fest am Theater sind, dass sie zumindest die Gage bekommen. Aber immerhin, die freischaffenden Schauspieler, das ist eine Katastrophe.
Ganz, ganz schlimm. Aber du hast gesagt, also diese Unsicherheit überkommen dich trotz deiner ganzen Erfolge und dem, was du ja auch kannst. Und ich glaube, da hat man ja auch so eine Selbstsicherheit, die in einem ruht. Hast du manchmal Existenzängste und fragst dich, was wäre, wenn? Oder willst du solche Gedanken lieber gar nicht zulassen? Ploppt das auf? Oder?
Ich bin mittlerweile echt ein Sonnenkind, weil ich keine Lust habe auf die Schatten. Das war früher, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, die mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. War ich schon ein bisschen düsterer und pessimistischer und auch sarkastischer. Und ich bin froh, dass das weggegangen ist. Weil wenn du erstmal Ludwig II. Drehst und denkst, geil, jetzt geht's los, und dann steht das Telefon ein Jahr still und niemand interessiert sich für dich, dann ist das schon ein Schlag auf den Hinterkopf. Und ich habe jetzt gelernt, geduldig zu sein und irgendwas wird schon kommen. Und ich habe keine Lust auf diesen Pessimismus. Sondern such mir einfach Stoffe um mich.
Die absolut richtige Herangehensweise, wobei wir hatten schon das Thema Corona. Es ist, glaube ich, in vielen Branchen gerade unglaublich schwer, den Optimismus beizubehalten. Und so ein bisschen ist ja ein Silberstreif am Horizont. Wir hoffen, dass sich jetzt das irgendwann auch mal wieder beruhigt. Aber es gibt ja wirklich viele Branchen, wo, glaube ich, es wahnsinnig schwer ist, sich noch zu konditionieren und optimistisch zu bleiben. Ja. Aber trotzdem, das ist das, glaube ich, das Einzige, was einem da hilft. Ich möchte nochmal zurückkommen zu deiner Jugend. Gab es denn gerade in den Kinderjahren, wo du halt auch sehr viel geübt hast, wo du der Musik sehr viel Zeit auch gewidmet hast. Und das ist ja nicht immer nur von einem selbst. Sicherlich hast du diese Energie gehabt, auch die Lust darauf, aber klar, die Eltern fördern an. Auch hast du da mal Momente der Rebellion gehabt, wo du sagtest, hey, ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Ich möchte jetzt einfach nur mal ein alberner Junge sein und habe keinen Bock, jetzt meine Geige zu üben. Gab es solche Zeiten?
Ja, aber ich habe Methoden und Wege gefunden, das nicht mit einer großen Eskalation auszuüben. Ich hatte so einen drehbaren Notenständer mit zwei Seiten und damals war ich noch beweglicher als heute und ich konnte, während ich saß und Geige spielte, mit dem Fuß den Notenständer drehen, sodass nicht mehr Bach die Noten zu sehen waren, sondern die PC Games.
Wow. Und
ich habe irgendwie andauernd die gleiche Stelle wiederholt, während ich irgendwie gelesen habe, wann Anno 1602 oder so rauskommt. Gefreut habe. Und meine Eltern haben es wahrscheinlich gemerkt, aber dann irgendwann nichts mehr gesagt.
Herrlich. Also so subtile Momente der Rebellion, ohne dass ihr euch da gegenseitig was an den Kopf geworfen habt.
Ohne dass das Kartenhaus einstürzt.
Ja, genau. Sehr, sehr schön. Du hast schon von der Berliner Ernst-Busch-Schule gesprochen, wo du ja 2006, ist richtig, ne? 2006 bist du dort angenommen worden. Du hast siebenmal vorgesprochen. War das an verschiedenen Schulen dann? Also du hast verschiedene Schulen konsultiert und hast sechsmal eine Ablehnung erfahren und beim siebten Mal hat es geklappt?
Und das ist noch wenig verglichen mit dem... Also viele Bewerber sind bestimmt über 15, 16 Mal am Vorsprechen.
Die Frage an dich... Das heißt dann immer, es gibt diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Wie schafft man das, sich von diesen Ablehnungen nicht ins Grübeln bringen zu lassen oder einfach auch an seinem Talent zu zweifeln? Weil ich glaube, da ist ja jeder Mensch auch unterschiedlich. Die einen haben eine viel größere Grundstärke, glauben mehr an das, was sie in sich tragen, an Talent. Und andere, die vielleicht auch wirklich talentiert sind, würden nach dem fünften Mal schon sagen, nein, die wollen mich nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Wie hast du das gemacht, dich immer wieder auch dann aufzurappeln und zu sagen, hey, dann nicht, beim nächsten Mal klappt's?
Naja, ich dachte mir, was kann ich dafür, dass die unfähig sind, mein Potenzial zu erkennen?
That's the spirit.
Also dann gehe ich halt hin, bis irgendjemand endlich mal das sieht, weil ich bin mir sicher und es ist meine Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen und tut mir wahnsinnig leid für die, dass die es nicht sehen, aber ich muss halt weitermachen, bis es klappt. Yeah. Und es gab auch nie einen Plan B. Aber ich finde es wirklich, das ist eine Position in Schauspielschulen, die Leute testen bei Bewerbungen, die haben so eine Entscheidungsgewalt, über die sie sich gar nicht bewusst sind, was die entscheiden. Wenn die donnerstags irgendwie mit null Bock in die Schauspielschule gehen, weil da jetzt wieder 100 Bewerber sind und keine Ahnung, bei dem nervt dich der Seitenscheitel, bei dem das T-Shirt. Mir haben sie damals gesagt, wir suchen Schauspieler und keine Hugo Boss Models, weil ich mich schick gemacht habe mit einem Sakko. Ich dachte mir, ich zolle Respekt, indem ich mich ein bisschen schick mache. Ja. Und dann wurde das so schräg aufgenommen. Und es ist, man kämpft gegen, auch gegen eine beamtische Müdigkeit an, die da vorherrscht in den Schauspielschulen. Und das finde ich ganz schlimm. Mhm. Weil vielen wird vielleicht wirklich die Kraft genommen, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Mhm. Und das ist schade.
Ja. Ich hatte da mit Max Riemel drüber gesprochen, der ja keine Schauspielausbildung genossen hat. Und er meinte aber, er war auch ganz froh, weil er auch der Meinung ist, dass gerade in den Schauspielschulen zu viel Betriebsblinde sind. Also die gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich auf der Bühne zugeht, wie es im TV-Studio zugeht beim Dreharbeiten. Das sind halt vergeistigte Menschen, die nur Lehrer sind, die halt das Potenzial erkennen können, aber gar nicht wissen, was eigentlich auf der Weide passiert.
Also das fand ich ganz witzig, Dreharbeiten schon gar nicht.
Nein, also
es gibt so ein Hoheitsrecht der Schauspielschulen, dass Theater das einzig Wahre ist. Aber es ist Zeit aufzuwachen. Na, mal gucken, was mit den Schauspielschulen in Zukunft passiert.
Du hattest keinen Plan B, hast du gesagt. Hättest du denn heute einen Plan B? Also ich bin der festen Überzeugung, dass du weiter deinen Weg gehen wirst als Schauspieler. Aber sollte jetzt es doch mit dem Teufel zu gehen und irgendwie keine Angebote mehr kommen, könntest du dir dann auch vorstellen, tatsächlich Geige zu unterrichten? Oder wirst du dann Romanautor oder wirst du auf Fotografie umsetzen? Du hast ja viele Möglichkeiten. Du bist ja ein sehr kreativ arbeitender Mensch. Du bist ja nicht nur Schauspieler. Insofern ist es doch, glaube ich, ein ganz beruhigendes Gefühl. Du hättest ja Optionen für einen Plan B.
Ja, ich hätte einige Optionen. Aber alles das, was ich mache, ist ja nicht, ich mache nicht Fotos, weil ich gerne Fotos mache, sondern weil ich Momente festhalte. Yeah. Und Momente festhalten und Momente erkennen ist die Basis jedes meiner Hobbys. Mhm. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass die Schauspielerei ist auch nicht der Plan A, sondern ist nur eine Folge meiner Neugier, auf die Welt zu schauen und Sachen zu erzählen und andere Menschen zu berühren. Deshalb, ich werde mir schon was anderes suchen, wenn irgendwas irgendwie passiert, dass ich es nicht mehr ausüben kann. Aber ja. Das überlege ich mir dann in dem Moment.
Ja, aber ich glaube, das ist ja trotzdem auch ein schönes Grundgefühl, dass man eben weiß, man ist mit vielen Talenten gesegnet. Das ist ja was ganz Tolles, Sabine. Das ist ja ein Geschenk, finde ich. Also wenn man so viele Möglichkeiten hat und du bist ja in vielen Bereichen wirklich auch gut. Also das, ich meine, viele meinen ja, sie sind zu höheren Berufen und ich will jetzt niemanden angreifen, aber viele meinen ja, sie können das ganz toll, wenn man dann denkt so, naja, also das ist manchmal dünnes Eis, auf dem die gehen, aber...
Ja, nee, ich bin nicht der Meinung, dass ich es gut kann, sondern ich bin manchmal erstaunt, dass etwas aufgeht, obwohl man es natürlich nicht kann. Ich kann nicht reiten, ich bin nicht König, ich bin
aber
und dann entsteht die Wirkung doch und das geht nur mit Hilfe von vielen anderen, die einen unterstützen.
Ja.
Und deshalb, ja, es ist, man ist ja ein Scharlatan. Man behauptet etwas, was nicht ist.
Ja, aber
und kommt dadurch weit.
Das ist
das klingt nach Verschwörungstheoretik.
Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr, sehr selbstkritisch, lieber Sabine. Sie ist entspannter. Du hast mir schon erzählt, dass du auch durch deine Frau ein sonnigerer, lebensbejahenderer Mensch geworden bist. Steckt denn trotzdem zuweilen in dir auch ein Melancholiker, ein wehmütiger Mensch, ein Mensch, der auch gerne sich mal traurigen Gefühlen hingibt? Und das sage ich jetzt mal von meiner Sparte. Ich genieße das schon auch mal, mich dem hinzugeben, nicht lamoyant zu werden, nicht jetzt irgendwie in Depression zu verfallen, aber ich persönlich mag es auch, wenn ich gerührt bin, wenn ich weine, wenn ich auch mal wehmütig bin.
Absolut. Für mich ist die Kunst, die mich berührt, entwächst immer aus einer Verzweiflung und aus einer Auflegung, aus einer Auflehnung gegen den Tod. Und zwar, es ist die dunkle Seite, die mich berührt und nicht... die lustige Comedy-Seite, wenn jemand dreimal auf einer Bananenschale ausrutscht. Also das ist, ich bin natürlich, das ist, warum ich lebe und warum ich gerne empfinde. Und ich hoffe auch, dass, was man in meinem Buch dann im Herbst herauslesen kann, dass es darum geht, es sich nicht einfach zu machen, sondern auch die Wunde zu ertragen, in die man manchmal reinfasst und die einen zeigt, wie schön es ist ohne Wunde. Also das ist so.
Ja, also dass man das Leben umso mehr genießen kann und die schönen Seiten, wenn man auch mal in Täler hinabgestiegen ist. Das, glaube ich, niemandem im Leben erspart bleibt. Das ist schmerzhaft, aber es ist auch gut und wichtig, weil man sonst gar nicht erkennen kann, wenn es einem wirklich gut geht. Und wenn man
umso schlimmer, wenn man denkt, es verdrängen zu können, weil dann reißt es unter einem sowieso irgendwann auf und man verschwindet ganz. Deshalb lieber so Microdosing an Leid hin und wieder und dann...
Kannst du denn ein bisschen anteasern, verraten, worum es in deinem Buch geht? Ist das ein Krimi? Ist das ein geschichtlicher Roman? Ist das vielleicht sogar über dein Leben verklausuliert?
Also es geht um die Liebe.
Okay.
Mal was Neues.
Schönes Thema.
Also ich habe mir so die Headline ausgesucht, wie ich das gerne anteaser, dass es anhand eines jungen Liebespaares versucht, die Entstehung des Universums zu erklären.
Okay.
Also es geht wirklich einerseits um die Banalität und Schönheit der kleinen Dinge im Leben, aber auch um die ganz großen Fragen, woher kommen wir, was ist der Grund für den Urknall? Und es bietet sogar eine Antwort, eine sehr einleuchtende.
Da sind wir mal gespannt drauf. Und es ist, alles läuft nach Plan, es wird im Herbst veröffentlicht, dein Werk. Super, sehr schön. Du bist als Künstler, also ich nehme jetzt mal an, du hast es ja auch schon mir eben verraten, dass du als künstlerischer Mensch durchlässiger, sensibler bist als manch andere, weil das kann man manchmal vielleicht auch beneiden, wenn man so ein bisschen bierbeißig, kuddelig durch die Welt geht. Man kann eigentlich, man lässt sich durch fast nichts aus der Ruhe bringen. Ich schätze mal, dass du aber auf, Emotionen, Eindrücke, auch negative Eindrücke viel durchlässiger reagierst, weil du eben ein sensibler, empathischer Mensch bist. Nervt dich das manchmal? Ist das Leben dadurch anstrengender, dass man so viel mehr auch aufnimmt an Impulsen? Sowohl natürlich, es kann es auch toll sein, wenn man positive Impulse umso intensiver wahrnimmt. Aber es geht hier jetzt um das Thema auch leider Negativität. Und die Welt ist nun mal leider so, wie sie jetzt gerade ist, nicht gerade schön. Und man könnte häufig einfach nur noch heulen. Wie gehst du damit um?
Also mir fällt, das ist ja mein Beruf, dass ich mich bei Figuren mit den dunklen Seiten auseinandersetze, wo ich im Normalfall, wenn ich nicht gezwungen wäre, mich damit auseinanderzusetzen, eigentlich eher wegschauen würde. Und das ist für mich der Grundzustand in der Gesellschaft, dass das Wegschauen leichter fällt als das Hinschauen natürlich und das sich auseinandersetzen damit. Und das tut mir nur weh. Nicht, dass ich total emotional immer auf Achterbahnfahrt bin, sondern dass es Menschen gibt, die ihre Tür zugemacht haben und wo man irgendwie keinen Eintritt mehr hat. Und das finde ich schlimm, diese Empathielosigkeit.
Du meinst so diese emotionale Verkrustetheit, dass man einfach sein Herz auch verschließt. Und also weil alle Menschen haben Emotionen, aber viele machen dicht, machen total
viele
dicht.
Viele machen dicht und sind gar nicht fähig, eine Emotion aus einem anderen Blickwinkel als den eigenen zu sehen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was dieses blöde Social Media irgendwie verstärkt, dass du nur noch deine Position für wahr und gültig erachtest und dadurch respektlos allen anderen Menschen gegenüber bist.
Ja.
Und das finde ich schmerzhaft, wenn man sich mit Emotionen und mit auch der dunklen Seite manchmal auseinandersetzt, dass es Menschen gibt, die sich dem verweigern und dadurch eine gesellschaftliche Entwicklung befeuern, die eigentlich in den Abgrund geht.
Ja, es ist tatsächlich so.
Also das war der positive Gedanke zum Mittag.
Aber ich finde, es soll ja auch nicht, es ist ja hier kein Comedy-Talk. Also ich finde das ja auch sehr, sehr spannend, mit dir über solche Themen zu reden. Das Leben ist eine Reise und wir alle müssen ja mit unseren Schwächen und Stärken leben. Wobei natürlich es leichter ist, mit den Stärken zu leben. Aber wann hast du dich das erste Mal mit allen Stärken und Schwächen angenommen? Oder bist du da immer noch nicht ganz dabei, dass du sagen kannst, ja, ich finde mich gut so, wie ich bin?
Sagen wir mal die Schwächen. Was sind meine Schwächen? Ich würde sagen, mein gestellter Bodybuilder-Body. Da habe ich relativ früh akzeptiert, dass da nichts draus wird. Ist aber auch nicht weiter schlimm.
War das denn mal, hast du da mal von geträumt, dass du sagst, hey, ich möchte
einfach... Ich habe sogar mal trainiert.
Ja.
Ich habe sogar Weight Gainer und Proteinshakes in mich reingewirkt.
Ist das
nur
lustig.
Um noch dünner zu sein, dafür aber 200% mehr Gewichte heben zu können. Das hat jetzt auch nichts gebracht.
War für eine Rolle wahrscheinlich. Oder war das auch, dass du selber gesagt hast, ich möchte mal hier, jetzt mache ich mal den Beachbody.
Nee, es war für eine Rolle. So ein Mittelalterfilm und mein Kollege, den ich fertig machen musste, war so ein richtiger, ne?
So ein
der
Brecher,
hatte Kraft.
Ne?
Genau. Okay. Und da komme ich, Zahnstocher, daher und soll den irgendwie kaputt machen. Und da habe ich viel investiert.
Ja.
War aber auch ein bisschen faul. Ich habe dieses EMS gemacht, wo ich auch nicht mich bewegen musste.
Ich weiß, wo du in diesen Anzug gequetscht wirst und dann mit so sanften Stromgeschichten dann.
Sanft?
Nein, also mehr oder weniger sanft. Ich habe es einmal nur probiert und habe gesagt, mach bloß nicht bis 10. Das ist mir zu viel.
Deshalb, bin ich einfach nicht, sollen andere irgendwie Gewichte heben.
Ja, aber das erwartet man ja jetzt auch nicht von einem so einem, du bist ja ein Feingeist und ich finde natürlich, es kann auch Bodybuilder geben, die feingeistig veranlagt sind, ist aber eher die Seltenheit.
Ja, Ralf Möller zum Beispiel.
Nein, aber also es ist, muss ja jetzt auch gar nicht um Optik gehen, also so gar nicht, dass du jetzt deine Stärken und Schwächen mir sagst, das kannst du mir gern später noch sagen, aber so dieses Grundgefühl, dass man bei sich ankommt, da sage ich jetzt von mir, dass ich da sehr lange gebraucht habe. Also ich bin inzwischen schon so weit, dass ich sage, ja, ich mag mich, aber das war eine verdammt lange Reise. Und du bist ja noch, du bist jetzt 36. Das ist ja noch ein Alter, wo man natürlich auch noch aufbauen kann. Aber würdest du sagen, du bist da schon so angekommen bei dir oder ist das auch weiterhin noch eine Reise, dass du sagst, da...
Ich finde Ankommen gar nicht so was Erstrebenswertes, weil ich zu gern auf der Reise bin und
das ist super, ja.
Deshalb, ich bin neugierig und offen und eigentlich müssen nur die Leute, die ich zum Leben brauche, mit mir klarkommen, weil es wäre schade, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, weil ich sie von mir wegstoße. Aber deshalb frage ich mich gar nicht, bin ich angekommen bei mir, sondern wo schaue ich als nächstes hin und was interessiert mich? Und solange wirklich meine Katzen und Alice mit mir klarkommen, also Alice mehr als die Katzen, dann sind das ist alles gut für mich.
Sind das eure Katzen oder hast du die mit in die Familie gebracht?
Die sind quasi gemeinsam eingetreten in den Familienbund.
Und das war klar, dass es Katzen wären, weil ich hatte lange Zeit mit meinem Mann einen Hund, der leider dann gestorben ist nach 16 Jahren. Und ich hätte auch gerne eine Katze gehabt, aber mein Mann, der mag Katzen nicht. Die sind ihm nicht geheuer. Ich sage immer, die sind dir zu selbst sowas. Die kommen halt nicht an und hecheln und freuen sich, sondern die ziehen ihr Ding durch. Und die kommen dann, wenn sie Lust darauf haben. Und das mag er gar nicht. Ja. Aber war das eine Diskussion oder was? Aber hätte es ja auch ein Goldfisch werden können oder ein Kakadu?
Ich bin wirklich mehr der Hundetyp und die Katzen waren ein Kompromiss.
Okay, ja, aber das ist ja, Liebe ist ja auch Kompromiss, wie wir immer wieder lernen müssen.
Ja. Kompromiss zwischen Tier und kein Tier ist Katze.
Sehr schön, sehr schön. Was bedarf es, dass du mal richtig aus der Haut fährst und auf den Tisch haust? Weil das meine ich jetzt als Kompliment. Du wirkst halt auf mich sehr feingeistig, sehr empathisch, sehr als ein sanfter Mensch. Und das, wie gesagt, ist für mich was sehr, sehr Positives. Aber kannst du auch mal richtig pratzig werden, richtig böse werden und laut? Die Furie, Sabine?
Klar. Ja. Bei allem, was mein Wertesystem von Rationalität verlässt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich mit, keine Ahnung, einem Verschwörungstheoretiker oder irgendjemandem in einer Talkshow sitzen würde. Also Dinge, die ich einfach nicht begreife und wo ich mich auch weigere, einen Schritt in die Richtung zu gehen, weil es macht einfach keinen Sinn in meinem Kopf. Also weiß ich nicht, wie ich da reagieren würde. Bin aber der Meinung, dass man mit Humor und ruhigen Gedankengängen die Lächerlichkeit solcher Dinge viel leichter präsentieren kann, als wenn man irgendwie...
Das stimmt, ja, natürlich auch. Also, wobei, ich bin auch ein Freund von Reden auf Augenhöhe und man kann auch sehr angeregt und auch laut dabei werden, aber es muss fair bleiben und es darf nicht verletzen. Aber ich bin auch bei dir, manchmal bringt es auch nichts, mit Menschen zu reden, weil einfach... Ich glaube, da sind die Welten dann so weit auseinander, das ist auch für das eigene Seelenheil dann nicht gut, wenn man sich dann noch mal versucht, in die Herren hinein, man will sich gar nicht in die hineinversetzen, man will den Diskurs gar nicht finden, weil man merkt einfach, das sind einfach ganz andere Welten, die da aufeinander prallen. Und das siehst du ähnlich, schätze ich, also was du ja eben schon...
Absolut, gesagt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal ausgezuckt bin irgendwie.
Okay, also nicht so mal richtig so ein Rumpelstilzchen an Moment... Oder richtig, richtig laut.
Ja, also bestimmt jeder in meinem Umfeld, wenn du den fragen würdest, tausend Momente, wirklich.
Meine Güte. Furchtbar. Aber man selber verdrängt sowas natürlich auch gerne oder filtert das dann aus dem Gedächtnis raus. musst du dich zwingen, auch mal aus der Komfortzone zu treten, auch mal Liebgewonnenes loszulassen, um dich weiterzuentwickeln? Weil ich glaube, das ist nicht unwichtig. Wir alle wollen uns ja auch als Mensch weiterentwickeln, aber einige bleiben stehen, weil sie in ihrer Wohlfühlblase einfach verharren und auch nicht mal den Schritt nach links oder rechts wagen. Ist dir das fremd, als auch durch deinen Beruf, den du ausführst? Suchst du das gezielt, so die Komfortzone zu verlassen?
Nee, es kommt aber immer auf mich zu. Und es zieht mich seltsamerweise immer dann raus, wenn ich noch nicht mal gemerkt habe, dass ich irgendwie eingerostet bin.
Ja.
Jetzt zum Beispiel für eine Rolle, die ich im April anfange zu drehen, lerne ich Dinge, auf die ich nie im Leben gekommen wäre, die mir anzueignen. Dazu gehört Berlinern, rasieren und blond zu färben.
Wow.
Und gut, das sind jetzt oberflächliche Dinge, aber...
Ja, aber das ist Wahnsinn, was das für eine Typveränderung auch bewirkt. Also wenn ich dich jetzt so sehe und dann kurze, wahrscheinlich sind die dann auch blond und kurz oder bleiben sie lang? Nee, du hast ja gesagt, die werden abrasiert. Das wird dann so ein Ratzelschnitt dann oder wie?
Ja, sowas in der Art.
Wow, was ist das für eine Rolle? Kannst du schon was da verraten? Was ist das?
Spielst du einen Raver? Ich muss aber genau nachfragen. Nein. Einen Maskenbildner und Freund der Hauptfigur in einem fantastischen Film über die Sibylle. Die Modezeitschrift der DDR.
Ach, das ist sehr interessant. Da habe ich mal eine Ausstellung gesehen in Berlin. Da gab es irgendwie so eine Ausstellung. Ich weiß gar nicht, wo das war, aber das war ja so die wirklich Brigitte der DDR und ein riesiges, hat super Einfluss gehabt, hat stilprägend gewirkt. Ja. So ist es richtig. Sehr schön.
Darüber machen
spannend.
Wir
super. Sehr gut. Wie gehst du mit Stresssituationen um? Also wenn mal irgendwie alles nicht so läuft, wie es laufen soll, da haben wir ja alle unsere eigenen Werkzeuge, um runterzukommen. Wie kommst du denn persönlich runter?
Ich liebe Stress.
Echt?
Ja.
Auch wenn es zu viel wird und wo du denkst, oh mein Gott, ich kriege hier jetzt irgendwie Hitzewallung. Weil Stress ist nicht Stress. Es gibt ja verschiedene Nuancen
von klar.
Stress.
Hm? War natürlich ein bisschen pauschal dumm von mir formuliert, gerade ich liebe Stress. Aber wenn ich eingespannt bin in einem Netz von Aufgaben und Sachen, die ich zu erfüllen habe und erfüllen möchte, fällt mir das viel leichter, mich zu konditionieren und zu konzentrieren, komischerweise. Also mein Motor fährt einfach zu sehr runter, wenn ich unterfordert bin. Und das hilft mir, einfach wach zu bleiben, wenn ich an vielen Ecken und Kanten
Du funktionierst besser und kannst dann auch Multitasking machen. Also da muss schon sehr viel Stress auf dich zukommen, dass du da überfordert bist. Ja. Das ist natürlich sehr beneidenswert. Er hat vielleicht auch was mit deiner Jugend und Kindheit zu tun, wo du ja schon gesagt hast, du hast Disziplin gelernt, du hast es einfach gelernt, auch mit Druck umzugehen, mit solchen Momenten. Das hilft einem, glaube ich, sehr dann, wenn man durchs Leben geht.
Und die Zeit am Theater war natürlich auch sehr unterstützend, dass ich damit besser umgehen kann. Du hast von 9 Uhr bis 18.30 Uhr Proben für ein Stück, dann gehst du in die Maske und spielst bis 23 Uhr ein völlig anderes Theaterstück.
Ja.
Und dann am nächsten Tag das Gleiche mit einem anderen Stück am Abend. Also ich liebe Abwechslung und ich lasse mich davon nicht stressen, sondern lass mich inspirieren.
Das ist sehr, finde ich, sehr inspirierend. So muss man das sehen. Ich persönlich tue mich da etwas schwerer. Also ich werde dann immer leicht panisch, wenn ich merke, oh Gott, ich schaffe das Multitasking-System nicht mehr, aber egal. Wenn du denn mal wirklich abschalten willst, wie gelingt dir das am besten? Bist du dann einer, der auch beim Abschalten Input braucht? Liest du ein Buch oder hörst du dann Musik oder musizierst du? Wie sind so deine liebsten Tools, um richtig runterzukommen? Obwohl du ja Stress liebst, wie wir gerade gelernt haben, aber vielleicht brauchst du
auch... Positiver Stress.
Genau, du brauchst ja auch mal Zeiten, um deine Akkus wieder aufzutanken.
Schlafen.
Ja, das ist aber also sonst irgendwie rumflitzen, das ist dir, also bist du nicht. Einfach mal rumgammeln und irgendwie, weil das ist ja auch so die Kunst des Nichtstun. Das fällt ja vielen Menschen schwer.
Ja, ich liege rum und dann habe ich Ideen und dann renne ich wieder aus dem Zimmer und komme zurück zum Fläzen.
Also es rattert irgendwie immer bei dir und das ist schwer, mal so richtig runterzukommen. So wegen, Sie denken an nichts, Herr Tambaya. Sie denken an nichts, kann ich nicht.
Das ist kein erstrebenswerter Zustand.
Sehr schön. Aber so meditieren, spirituelle Ader, darauf wollte ich natürlich auch hinaus. Hast du da ein Faible oder ist das so gar nicht deins?
Nee. Also ich habe, als ich 11 war, so einen komischen Reiki-Kurs mal mitgemacht.
Ja.
Da war es sehr ruhig und still.
Aber zu still für dich wahrscheinlich. Also
ich
gar nicht.
Ich konnte die Atmosphäre irgendwie in dieser...
Du musstest wahrscheinlich dann
lachen. Es ist nicht
lachen.
So meins.
Okay.
Ja, lachen und dann hieß es, hat so ein Gong geklingelt und bitte kommen Sie jetzt rein. Und da bin ich leider durch die falsche Tür.
Ups.
Da war so ein Blumenkübel, den ich umgehauen habe und da war die Atmosphäre natürlich kaputt. Und
ja, nur wieder, also wirklich. Trampel.
Also in der...
Sehr schön.
Ja, also ich bin
sehr schön.
Auf der anderen Seite.
Glaubst du an Schicksal? Glaubst du, dass einiges im Leben vorhergesehen ist, dass wir das gar nicht beeinflussen können? Oder ist es eine Waage zwischen, ich nehme gezielt diese Abzweigung im Leben, aber einige Dinge kann ich als Mensch, der ja nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten wandelt, gar einfach nicht beeinflussen. Da ist eine höhere Macht, ein Universum, einfach Zufall, Pech, Glück.
Naja. Also nein, ich glaube nicht an Gott.
Ich glaube auch nicht an Gott.
Also nicht an die Form.
Ich glaube an eine höhere, ich glaube an eine göttliche Energie, aber ich glaube nicht an Gott und auch glaube nicht an diese Religion, die es gibt.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch im Rückblick an Schicksal. Mhm. Also dadurch, dass die Geschichte ja in Echtzeit geschrieben wird, kann man rückblickend erkennen, was so ein Konstrukt wie Schicksal sein könnte, weil auf einmal macht es Sinn, dass der Schritt zu dem geführt hat. Aber das Tolle ist am alltäglichen Leben, dass es ja ein Würfelspiel ist und dass man es zu jedem Zeitpunkt in der Hand hat. Und so etwas wie Schicksal, der Gedanke an ein Schicksal nimmt mir zu sehr die Verantwortung aus meiner Hand, dass ich selber entscheide, und zwar in jedem einzelnen Moment. Mhm. Und das finde ich eigentlich den schöneren Gedanken, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, was ich erlebe. Und klar kann es natürlich helfen, dass man denkt, Mensch, das ist aber jetzt höhere Macht. Ist ganz nett, der Gedanke.
Aber es ist manchmal vielleicht auch eine Ausrede.
Zu wenig Kontrolle,
oder? Ja. Man redet sich das dann vielleicht selber so ein bisschen ein, um die Verantwortung für sein Leben in einem gewissen Sinne abzugeben. Dass man sagt, ja, das liegt nicht in meinen Händen. Dabei hätte man schon was machen können. Aber klar, da kann man allein darüber, könnte man, glaube ich, jetzt eine Stunde philosophieren. Das ist ein großes Thema. Du hast ja schon gesagt, also körperlich, also jetzt Bodybuilder war ja auch nie dein Ziel. Du hast einmal für eine Rolle das trainiert. Aber jetzt mal, wenn du so Stärken und Schwächen von dir analysieren solltest, aber nicht äußerlich, so was würdest du sagen, sind zwei Dinge an dir, wo du sagst, das sind wirklich Eigenschaften, über die du glücklich bist, dass du die mitbekommen hast, dass du die dir angeeignet hast, und zwei Dinge, auf die du verzichten könntest. Du sagst, ja, da müsste ich noch ein bisschen dran arbeiten oder könnte ich mal ein bisschen mich anders konditionieren.
Also es fällt mir leichter, über die negativen Dinge zu sprechen, als über die positiven.
Witzigerweise fällt das den meisten Menschen leichter. Das ist, finde ich, auch ganz interessant.
Dann sage ich aus Prinzip, mir fällt es leichter, über die positiven.
Und nein, die sind?
Negativ. Ich bin recht ungeduldig.
Mhm. Ja.
Also.
Und dann wirst du auch.
Ich wäre kein guter Pädagoge.
Mhm.
Weil ich mir denke, mach's einfach.
Nicht labern.
Herrgott. So, Ungeduld.
Also auch mit Kindern wärst du dann nicht, man sagt ja, bei Kindern musst du ganz besonders geduldig sein. Aber.
Nein, ich habe sehr viel Zeit investiert, um meine Werkzeuge und mein Handwerk zu erlernen. Und da habe ich sehr viel Zeit investieren müssen. Wenn ich jetzt auch noch Zeit investieren muss, um mit jemandem zusammen seine Fähigkeit, also das wäre irgendwie so doppelt. Und ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich nie unterrichten werde.
Gut, aber Ungeduld finde ich, du musst ja auch jetzt nicht mehrere Eigenschaften. Und wenn du jetzt noch eine positive Eigenschaft von dir nennen könntest. Ich kann dir ja mal so eine Brücke bauen. Also ich finde es auch wirklich schwer, sich selbst irgendwie einzuschätzen und was Positives zu sagen. Aber ich glaube, und das haben mir auch schon Menschen bestätigt, was meine positive Eigenschaft ist, ich bin empathisch. Also ich kann mich gut in andere Menschen reinfühlen. Ich bin manchmal auch ein bisschen zu sensibel, aber das würde ich gleich sagen, ja, das ist eine positive Eigenschaft. So, Sabine, jetzt lass es raus. Was ist deine positive Eigenschaft?
Ich kann wahnsinnig gut nicht kochen.
Du bist doch ein kleiner Comedian.
Endlich erkennst du es. Nee, irgendwie will ich da keine Antwort,
weil das ist irgendwie alles klar. Nee, wunderbar. Ich finde das super. Du hast dafür eine lustige Antwort rausgehauen. Was ist für dich der Schlüssel für ein erfülltes Leben? Also, dass du sagen kannst, ja, es schnurrt, es läuft bei mir. Da, wir haben drüber gesprochen, wir können da sehr viel aktiv für tun. Es liegt nicht alles in den Händen von anderen und in den Händen einer höheren Macht. Was ist für dich einer der Schlüssel, oder gibt es mehrere Schlüssel für ein schönes Leben, glückliches Leben?
Also oft hört man ja eine tolle Beziehung oder Liebe oder keine Ahnung. Für mich ist einfach die Basis, dass man zu Hause ist mit sich selber und beruflich eine Erfüllung bekommt. Und das sind einfach viele Aspekte, die dazugehören. Und wenn eins bröckelt, kann das Ganze zusammenstürzen. Deshalb ist es schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist aber, was man auch in diesem Jahr von Corona gemerkt hat, berufliche Erfüllung ist für mich ein ganz großer Baustein, der dazugehört. Und dann natürlich alle anderen, die das vervollkommen. Aber wenn du diese Erfüllung und diese Bestätigung nicht hast, ist es, glaube ich, schwer.
Ja, das stimmt. Und das ist ja leider Fakt, dass ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten eine Arbeit haben, aber eine Arbeit haben, die sie eigentlich gar nicht lieben. Und das ist, glaube ich, dann auch eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung für ein wirklich glückliches Leben, dass sie halt ihre Zeit mit Dingen, also es ist ja ein Drittel mindestens des Lebens, was man dann, ja nicht des gesamten Lebens, aber wenn man im Arbeitsleben ist, ist es ja ein Drittel des Tages, den man mit der Arbeit verbringt. Und das muss furchtbar frustrierend sein, dabei nicht glücklich zu sein, etwas zu tun, was man eigentlich verachtet und wo man eigentlich gar keine Lust mehr drauf hat.
Es ist schwer, darüber zu reden, weil man maßt sich so an, darüber zu urteilen.
Nein, das meine ich jetzt auch gar nicht urteilsmäßig. Also ich habe eher dann wirklich das Gefühl, Mensch, die tun mir so leid. Und manchmal würden sie auch gerne ausbrechen, können es aber nicht, weil sie eben 3 Kinder haben, weil sie Verpflichtungen haben, weil sie einfach ihre Rechnung zahlen müssen. Sie können nicht nochmal Reset machen, oh, ich gehe jetzt nochmal auf eine Uni, ich lerne jetzt nochmal einen anderen Beruf, weil sie jeden Monat Geld verdienen müssen. Und das ist ja das Thema. Also das ist überhaupt nicht wertend von mir gemeint oder verurteilt.
Ja, es ist schwer, weil das sind unglaublich wichtige Jobs. Und ich meine, auch jetzt gerade, wenn man rausguckt, Krankenpflege, Altenpflege, bei der Post arbeiten, an einem Schalter arbeiten, das sind einfach Berufe, die überhaupt unsere Gesellschaft diesen Luxus erleben lassen, den wir haben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Also ohne diese
den wir für selbstverständlich einfach nehmen. So Dinge, die im täglichen Leben funktionieren und die wir überhaupt nicht mehr wertschätzen, weil es einfach in unserem Unterbewusstsein so angekommen ist, das ist doch selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich, kann man nicht oft genug sagen. Mein Lieber, 2 Fragen habe ich noch an dich. Mhm. Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenscredo, mit dem du bisher wirklich immer wieder gut gefahren bist? Hast du irgendwie so einen Spruch, ein Motto, ein Lebenscredo?
Das ist aus einer Situation entstanden. Einmal bei Ludwig II im Casting wurde ich gefragt. Also es sah schon so aus, als würde ich die Rolle bekommen irgendwie. Und dann haben sie mir gefragt, ach, eine Frage noch. Kannst du reiten? Und ich habe gesagt, ja, ich kann reiten, ich muss es nur noch lernen. Und das ist super. So ein bisschen nach dem Motto, könnte ich so meinen bisherigen Weg ganz gut beschreiben. Ich konnte ja, am Anfang konnte ich nichts.
Ja gut, wir alle konnten am Anfang nichts. Das ist ja so,
richtig.
Wir sind nackt geboren und gehen noch von dieser Welt nackt. Jetzt werde ich hier ganz pathetisch. Nein, aber das bringt es ja auf den Punkt. Und auch natürlich aber auch so diesen Willen, auch Dinge zu lernen und sich Dinge zu trauen und einfach ins kalte Wasser zu springen. Das, finde ich, impliziert das auch für mich, dass man einfach wagt und was tut und sich was zutraut. Man kann auch natürlich dabei richtig auf die Nase fallen, aber nützt ja nichts. Ne? Das bringt einem hoffentlich dann weiter. Heute im März 2021, lieber Sabine, wie alt fühlst du dich da? Du bist 36. Es gibt Menschen, die sich mit 36 mental schon wie Mitte 50 fühlen, was nichts Negatives sein muss. Es gibt Menschen, die sind noch im Teenageralter irgendwie hängen geblieben. Wie alt fühlst du dich momentan?
Naja, es gibt das Lebensgefühl vor Corona und jetzt Corona.
Deswegen.
Vor Corona habe ich mich so gefühlt wie 14 und jetzt fühle ich mich wie 13. Irgendwas hat sich zurückgebildet.
Also ja, wobei... Das
das wird der Frage nicht gerecht. Nee, ich finde, dieses Jahr hat mich am allermeisten altern lassen von allen bislang.
Weil es dich, du bist da, glaube ich, keine Ausnahme. Also das ist ja so ein Wechselbad der Gefühle. Es ist dann zwischen Hoffnung und zwischen Resignation, zwischen Wut, was nicht funktioniert, zwischen aber auch zu sehen, hey, was an Energien freigesetzt wird, dass auch das Miteinander wieder ein bisschen mehr wurde. Es ist leider schon wieder jetzt am Bröckeln. Deswegen, also das geht, glaube ich, uns allen so. Und aber würdest du sagen, Das sind so die negativen Gefühle oder dieses Gefühl der Unsicherheit. Was ist der Grund, dass du das Gefühl hast, du bist gealtert? Das hat dich angestrengt
mental. Es war gar nicht die Unsicherheit, weil, wie gesagt, die gehört zum Künstler-Dasein dazu. Ja. Besonders, also angestrengt hat mich dass Narziss und Goldmund wirklich ins Wasser gefallen ist.
Ja,
weil 2 Jahre Investition für ein Herzensprojekt Und da möchte ich jetzt die Tonsur, die ich mir habe schneiden lassen, nicht besonders hervorheben, aber das zeigt so ein bisschen, was wir alles investiert haben, um diesen Film zum Strahlen zu bringen. Und dann kommt er wirklich 2 Tage vor dem Lockdown ins Kino und das hat mich unglaublich viel Energie gekostet, das zu verarbeiten. Weil es ja, einfach sehr viel Lebenszeit war, die jetzt nicht eingelöst wird, sondern einfach nur wie so ein ausgerenkter Wirbel in meinem Leben herumsteht.
Ja, wobei der Film steht ja für sich, aber dass du hättest dir dann schon gewöhnt, also der Film ist ja, ich habe ihn ja gesehen, der ist wirklich toll geworden und hat auch sehr gute, also es gibt immer auch schlechte Kritiken, aber er ist ja, sehr gut aufgenommen worden. Das ist ja schon mal ein Erfolg, aber du hättest dir wirklich auch gewünscht, dass er geflogen wäre, weil das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist so gemein. Man kann ja auch nicht sagen, dass er gefloppt ist, weil er hatte ja gar nicht die Chance. Er ist wirklich in dieser Endphase kurz vorm Lockdown, wo ihr schon die Menschen verunsichert waren, wo viele schon von sich aus gar nicht mehr ins Kino gegangen sind. Das war ja worst timing ever. Aber also ist das so, dieses Gefühl, schade, ich hätte es so sehr gern auch mit mehr Leuten geteilt, hätte es gesehen, dass er im Kino ne, von hunderten Leuten pro Vorstellung gesehen wird. Ist es das, was du meinst? Oder ich frage deswegen nochmal so nach, weil du hast einmal auch gesagt, dass es dir gar nicht unbedingt immer so wichtig ist, dass Filme kommerziell erfolgreich sind, dass sie viele Besucher haben, sondern es geht dir darum, dass es künstlerisch für dich passt. Da gibt es ja auch sicherlich Werke, wo du sagst, das ist mal mehr und mal weniger gut gelaufen. Aber hier merke ich ja, du bist zu Recht stolz auf dieses Projekt und dann tut es weh, dass es nicht so, dass es nicht fliegen konnte, aus dem Grund, den ich genannt habe.
Also der Film ist... Ich stehe voll hinter dem Film und vielleicht bin ich auch nicht objektiv und der Film ist furchtbare Grütze. Ich weiß es nicht. Wenn man als Außenstehender sich ihn anguckt, kann man ja alles Mögliche dabei empfinden. Mir tut es nur leid, dass gerade in einer Zeit, wo Klickzahlen und ob etwas auf Platz 1 ist oder nicht, in den Köpfen mitentscheidet, ob etwas gut ist oder nicht. Und dadurch, dass dieser Film nicht gesehen wurde, war der überhaupt nicht angedacht, um als ein guter Film angesehen zu werden. Und das tut mir so weh.
Ja.
Jetzt unabhängig, ob vom Deutschen Filmpreis, wo er überhaupt nicht beachtet wurde oder so Zeugs. Aber ich werde von Leuten gefragt, wann kommt er denn endlich ins Kino?
Ach, ehrlich jetzt?
Und da musst du jedes Mal aufs Neue irgendwie diese schmerzhafte Geschichte erzählen.
Die Wunde reißt dann wieder auf. Das ist natürlich wirklich blöd, ja. Und dann muss ich doch noch eine Frage stellen. Wie hast du hast gesagt, das war für dich sehr schmerzhaft, wirklich wahrscheinlich dann auch ein Downlight deiner bisherigen Karriere, das zu verarbeiten. Aber wie hast du das verarbeitet? Ist das eine Sache, die über Wochen, Monate geht, wo es Wellenbewegungen durchläuft? Hast du Trost bekommen von Menschen? Wie machst du das dann mit dir aus? Also diese Verarbeitung zu vollbringen, dieser Riesenenttäuschung, dieses Schmerzes.
Naja, dieses Jahr des Vakuums hat schon geholfen, einzusehen, dass das Eigentliche, was einem Glück und Erfüllung bringt, ist wirklich die Investition, die man im Moment der Erschaffung des Werkes tätigt und nicht die Hoffnung, dass es sich einlöst. Weil da ist einfach eine 50-50 Chance, dass man die Erfüllung nicht bekommt. Und deshalb ist es wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, dass der Weg das Ziel ist und dass man in jedem Moment sein Bestes gibt. Wurscht, ob was draus wird oder nicht, weil das ist das Einzige, was einem bleibt.
Ja. Ich kann das sehr gut nachempfinden, auch diese Enttäuschung, weil ich glaube, wir alle haben im Leben mal so Punkte gehabt, wo man wirklich sehr, sehr auch hadert und sich fragt, warum ist das jetzt so gelaufen? Aber ich finde das eine super Einstellung, mein Lieber, und ich wünsche dir für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg. Super Quoten erstmal für Kudamm 63.
Vielen Dank.
Auf dass dein Buch ein toller Erfolg wird. Ich weiß nicht, ist das schon vollendet, das Werk, oder bist du in der Endphase mit deinem
Roman? Es ist kein Corona-Werk. Ne? Also es ist nicht so, dass ich mir überlegt habe, ein Buch zu schreiben. Das ist schon seit 6 Jahren in der Arbeit.
Ja, aber es ist vollendet. Es braucht nur noch jetzt auf die Welt kommen, dann im Herbst.
Ich sag mal so, ich ringe noch mit meiner Lektorin um jeden Satz.
Na, aber wunderbar.
Aber die Sätze sind schon fertig zumindest.
Sehr gut, das gehört auch dazu. Ringen gehört immer ein bisschen dazu. Also herzlichen Dank, ganz viel Erfolg, mein Lieber.
Ich danke
dir. Dass du dabei warst. Alles Gute für dich.
Auf bald.
Dankeschön. Ciao.
Das war die Alexander Nebe Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.